Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Predigtreihe über Abraham, den Vater des Glaubens. Unser Thema heute Morgen, wir haben es schon gehört, Glaube, der warten kann. Wir befinden uns ja mittlerweile im Kapitel 16 im ersten Buch Mose. Und damit wir da so richtig eintauchen können, werden wir gemeinsam die Geschichte lesen. Aber für die, die sich die ganze Zeit jetzt überlegen, wie geht's dem Daniel, die möchte ich nicht länger warten lassen. Vor 4 Wochen stand ich hier vorne wirklich mit Rückenschmerzen trotz vieler Medikamente. Und es geht mir wieder echt gut. Ich würde so sagen, 90% geht es mir wieder gut. Ich habe keine Schmerzmedikamente mehr und fast keine Schmerzen mehr. Herzlichen Dank für eure Gebete. Das habe ich wirklich gespürt. Okay, und jetzt zu 1. Mose 16, 1 bis 16. Ich lese die Geschichte vor. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm ein Kind. Sie hatte eine ägyptische, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn, zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar und sie ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagai, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Wir gehen davon aus, dass in der Bibel kein Satz unwichtig ist. Deshalb fange ich gerade mit diesem letzten Satz an. Warum steht dieser Satz in der Bibel? Ich glaube, er ist wie so eine Randnotiz, wie so eine Regienotiz, die uns helfen soll, die Geschichte in ihrem Kontext besser zu verstehen. Und damit wir die Geschichte von Abraham nochmal vor Augen haben und auch die Predigt heute etwas besser verstehen, möchte ich ganz kurz mit euch ein bisschen die Zeitangaben in der Geschichte Abrahams anschauen. Wir haben in der Geschichte Abrahams eine Zeitangabe, nämlich 75 Jahre alt war Abraham, als er auszog von Haran nach Kanaan. Und wir haben ein Enddatum vom Leben des Abraham, 175 Jahre, da ist er gestorben. Hier auf dieser Höhe bei 137 Jahren ist seine Frau gestorben, also der Tod der Sarah. Dann haben wir in dieser Geschichte gerade gehört, dass Abraham 86 Jahre alt war, als er Ismael bekam. Dann lesen wir in der Geschichte auch, dass diese ganze Szene zwischen Abraham und Sarah nach 10 Jahren im Land Kanaan stattgefunden hat. Abraham war dort 85 Jahre. Wenn wir dann noch weiterlesen in der Geschichte, stellen wir fest, es gibt ein weiteres Datum, da war Abraham 99 Jahre, wo Gott ihm erneut einen eigenen Sohn verheißt. Und als Abraham dann das 100. Lebensjahr erreicht, hat er seinen Sohn Isaak. Heute geht es ja um die Geschichte von Ismael. Und was ich jetzt als nächstes machen möchte, ist, dieser kleine Abschnitt hier von genau 10 Jahren, den schlüsseln wir jetzt hier mal auf in eine etwas größere Grafik. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in die emotionale Berg- und Talfahrt von Sarai. So hieß sie damals noch. Gott hat ihr einen neuen Namen gegeben. Und ich habe hier in dieser Grafik wie zwei Zonen. Das eine ist die Frustrationszone. Und das andere ist die Hoffnungszone. Und jetzt schauen wir einmal ein bisschen so die innere Berg- und Talfahrt von Sarai an. Die beginnt hier bei 75 Jahren, als Abraham 75 Jahre alt ist. In dem Moment verkündigt Abraham seiner Frau, Sarai, Gott hat zu mir gesprochen. Wir bekommen ein neues Land und wir bekommen einen eigenen Sohn. Kommst du mit in dieses neue Land? Stellt euch vor, sie waren vorher kinderlos. Was ist mit der Sarah passiert? In der Sarah keimt plötzlich Hoffnung auf. Und sie ziehen nach Kanaan. Dann kommen sie in Kanaan und dort erleben sie auch einiges an Glücksgefühlen in diesem neuen Land. Sie beten gemeinsam Gott an. Sie freuen sich auf das, was kommt. Doch was kommt? Wisst ihr was? Eine Hungersnot. Und die emotionale Kurve geht in den Keller, denn sie müssen, um ihr Leben zu erhalten, nach Ägypten fliehen. Und in Ägypten, genau, das war die Hungersnot, sie machen sich dann an diesem Punkt auf nach Ägypten. Ägypten ist wieder der Ort der Hoffnung. In Ägypten gibt es zu essen, denn Hungern ist nicht gut, um schwanger zu werden. Also Sarah bekommt wieder Hoffnung, okay, wir werden nicht sterben, unser Lebensziel kann doch noch erreicht werden. Dann kommen sie in Ägypten an und wir wissen, Gust hat darüber gepredigt, es kommt eine ganz tragische Geschichte in Ägypten, die Sarah wirklich in ein traumatisches Erlebnis hineinstützt. Ihr Mann gibt sie als seine Schwester aus und sie wird vom Pharao in das Harem des Pharao aufgenommen. Für Sarah ein unglaublicher Tiefschlag. Eigentlich ist ihre Hoffnung da zerstört am Ende. Und wenn in diesem Moment nicht Gott hier von oben eingreifen würde, um Sarah wieder hier herauszuholen, dann wäre die Geschichte da aus gewesen. Aber Gott greift ein und holt sie raus und sie kommen wieder nach Bethel. Wieder zurück nach Kanaan, ein Stück Heimat. Wieder die grünen Wiesen und die Hoffnung, jetzt wird es doch klappen. Und dann folgt der nächste Tiefschlag. Dort kommt Familienkonflikt Abraham und Lot. Eine schwierige Zeit. Am Tisch wird die ganze Zeit gesprochen über diese schwierigen Sachen. Und das Ganze endet, dass Abraham sich von Lot trennt. Und das hat für Sarah ein starkes Zeichen. Dass Abraham sich nicht darauf verlässt, dass Lot eventuell sein Erbe werden könnte, sondern dass er tatsächlich glaubt, er bekommt einen eigenen Sohn. Sarah schöpft neue Hoffnung. Doch kaum ist der Lot weg, erreicht die Familie irgendwann die dramatische Nachricht, Lot wurde gekidnappt. Und wisst ihr, was der liebe Abraham macht, der eigentlich zu Hause sein sollte und ein Kind zeugen? Er zieht in einen Kampf, von dem er nicht weiß, ob er jemals wieder zurückkehrt. Er zieht in einen Krieg, in ein völlig absurden Verhältnis, gegen ein Riesenheer, gegen das er menschlich gesehen keine Chance hat. Und Sarah bleibt zu Hause und hat Zeit, über ihre Unfruchtbarkeit nachzudenken. Wisst ihr was? Wieder so ein Punkt, wo sie einfach ganz unten ist. Dann kehrte Abraham triumphal zurück aus diesem Kampf. Und nach diesem Kampf erneuert Gott seine Verheißung. Und er ist voller Freude und sagt, Sarah, es wird noch klappen. Glauben, es wird noch klappen. Und wisst ihr was? Das ist nur ganz kurz vor seinem 85. Geburtstag. Und als die Sarah die Geburtstagstorte macht, denkt sie, hey, weißt du was? Wir spinnen eigentlich. 85, es ist vorbei. Sarah, kapiere es einfach mal. Es ist vorbei. Und dann spricht sie mit Abraham, vielleicht zum ersten Mal über all das, was da in ihr vorgeht. Und in diesem Moment hat sie eine super Idee. Sie sagt, Abraham, weißt du was? Bei mir ist es vorbei. Und dass es bei mir vorbei ist, das ist also Gott schuld. Er hat meinen Leib verschlossen. Ich habe eine Alternative. Nimm meine Sklavin Hagar und zeuge mit ihr ein Kind. Denn in der damaligen Kultur war es üblich, dass man ein Kind durch eine Sklavin zeugen oder austragen lassen konnte. Und es galt dann als eigener Besitz und als eigenes Kind. Und so wurde die Hagar schwanger. Und Sarah und Abraham gedacht, jetzt haben wir es geschafft. Und in diesem Moment kommt dieses Frauendrama zwischen Hagar und Sarai. Das Eifersuchtsdrama. Und sie überhebt sich über ihre Herrin. Und Sarai stürzt ab in die tiefste Verzweiflung. Und ist voller Anklage. Und ich könnte jetzt weiterzeichnen. Wieder treffen sie an diesem Punkt eine tragische Entscheidung. Und sie plagt die Hagar so lange, bis sie davonläuft. Also jetzt schauen wir einmal an. Das hier ist hier die rote Zone und das ist hier die Hoffnungszone. Ich habe das einfach mal probiert aufzuzeichnen, damit wir die Sarai heute Morgen ein bisschen besser verstehen. Und vielleicht auch ein Stück weit, dass die Sarai für uns auch zu einem Spiegel werden darf. 10 Jahre. Sie hat 10 Jahre lang gewartet, dass diese Verheißung sich erfüllt und es ist immer noch nicht so weit. Und dann fragt sie sich, was muss ich denn noch tun? Abraham, sind wir zu passiv? Was müssen wir unternehmen? Die Schlussfolgerung ist eindeutig, der Herr ist doch schuld. Er hat meinen Leib verschlossen, also wenn er das Ding hier verheißen hat, dann muss hier irgendeinen anderen Weg geben. Ich höre, wie sie auf Abraham einredet. Abraham, unternimm endlich etwas. So kann es nicht weitergehen. Ist dein Gott vielleicht ein Phantom, an das du glaubst? Das nützt doch alles nichts. Es ändert sich nichts. Gar nichts. In meiner letzten Predigt habe ich aufgezeigt, wie wir uns in der Krise unseres Glaubens verhalten können. Ich habe da euch aufgeschrieben, wir können entweder lamentieren oder uns arrangieren, so faule Kompromisse machen. Oder wir können zynisch werden. Oder wir können resignieren. Und ich habe dann damals auch aufgezeigt, dass Gott uns rät und dass der Weg, den Abraham gegangen ist, in seiner letzten Krise der Weg war, zu resignieren. Neu in seinem Vertrauen Gott zu unterschreiben. Jetzt hat sie ja noch eine Lücke. Ich möchte euch heute noch einen weiteren Weg zeigen, wie wir in den Krisen unseres Glaubens oder in den Warteräumen oder in den Ausdauerräumen unseres Glaubens handeln können. Und das haben wir jetzt gerade gesehen bei Sarah. wir können uns einen Plan B ausdenken. Wisst ihr, was ein Plan B ist? Das ist so ein Weg, um Gott zu beipassen. So einfach diese elende Hürde Gott einfach mal umgehen, oder? Ein Plan B. Er lautet so, ich habe doch die Sklavin, lass es uns machen wie die Menschen um uns herum, wenn sie kinderlos bleiben. Sie soll, meine Sklavin soll mir ein Kind gebären. Abraham lässt sich darauf ein, obwohl er selbst kurz vor diesem Ereignis an einem Tiefpunkt seines Glaubens war und Gott ihn auf eine wirklich eindrücklich martialische Art und Weise seinen Bund erneuert hat. Wir haben das in meiner letzten Predigt angeschaut, mit diesen Tieren, die auseinanderschneiden musste und wo Gott mitten hindurchgegangen ist und gesagt, Abraham, bei meinem Leben schwöre ich dir, dass ich meine Verheißung wahrmache. Doch anstatt seine Frau zu ermutigen, wählt auch Abraham die Abkürzung. Die Sklavin Hagar wird schwanger. Sarah wähnt sich im Glück, doch das Ganze schlägt um. Am Ende ein Ehekonflikt in der Frustration. Die Frustration ist jetzt so groß wie nie zuvor. Du bist schuld an meiner Unterdrückung. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Wir sehen in diesem Teil der Geschichte, und ich möchte es euch nochmal sagen, ich habe vorher diese lange Zeitachse aufgezeigt, es sind 10 Jahre, es folgen dann nochmal 13 Jahre bis Isaak, aber es ist eigentlich ein kleiner Teil eines Lebens von 175 Jahren. Es ist vielleicht auch wichtig für unser Leben, wenn es um Wartezeiten geht, dann denken wir immer, ja, das ganze Leben warte ich schon. Aber meistens sind es ja Abschnitte in unser Leben und es sind eben wichtige Abschnitte. Wir müssen uns fragen, welche Gefahr besteht denn in diesen Wartezeiten oder Frustrationszeiten unseres Lebens? Und wenn wir ein bisschen das Leben von Abraham und Sarai analysieren, dann stellen wir fest, in den schwierigen Zeiten ist die Gefahr von Fehlentscheidungen besonders hoch. Bevor Abraham mit seiner Frau nach Ägypten gezogen ist, hat er unter diesem Druck der Hungersnot eine Fehlentscheidung getroffen, nämlich, dass er sagt, Sarai, wenn wir nach Ägypten gehen, dann sag bitte niemandem, dass du meine Frau bist. Und so geht es weiter und hier wieder an so einem Tiefpunkt, in so einer Frustrationsmoment treffen die beiden wiederum eine tragische Fehlentscheidung, die gravierende Folgen für ihr Leben hat. Das ist mein erster Gedanke in dieser Predigt. Das erste, was wir daraus lernen können, wir neigen in Momenten des Wartens, der Ausdauer und der Frustration offenbar sehr stark zu Fehlentscheidungen. Und daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass wir in solchen Momenten besonders darauf achten, was und wie wir entscheiden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich als Pastor schon Menschen bei Wohnungsumzügen geholfen habe, weil sie völlig affektiv ihre Wohnung gekündigt haben, um in eine bessere zu ziehen. Und das Ergebnis war, dass kaum ist die Mindestvertragsdauer bei der neuen Wohnung ausgelaufen, wir schon wieder umziehen konnten. Es gibt Leute, denen habe ich gesagt, weißt du was, wenn du noch ein einziges Mal deine Wohnung so unreflektiert kündigst, ziehe ich dir nicht mehr um. Okay? Ja. Also jetzt wisst ihr es. Als ich so ein junger Mann war, so mit viel Energie, gerade Ende der Lehre, hatte ich so ein Erlebnis, das hat mich für mein ganzes Leben geprägt in Bezug auf Entscheidungen in Frustration. Ich war sehr, sehr beschäftigt in der Bank und ich hatte Aufgaben, die man normalerweise so jung nicht hat. Ich war sehr unter Druck und in diesem Moment saß ich in der Schalterhalle, war beschäftigt an meinem Computer und genau in diesem Moment lief mein Chef durch die Schalterhalle. Und unser Motto war das, kein Kunde wartet nur eine Sekunde. Das heißt, sobald ein Kunde kommt, treten wir an den Schalter und sind für ihn da. Das habe ich unterlassen, weil ich meinen Computer geschaut habe. Und kaum war er wieder oben, hat er mich nach oben zitiert. und hat mir so ein bisschen die Kappe gewaschen. Ich bin da wieder runter. Nein, stimmt nicht. Er hat angerufen, er hat mich nicht mehr nach oben gezogen. Er hat mir am Telefon die Kappe gewaschen. Und dann bin ich nach oben. Habe mich da durchgeboxt bei den Chefsekretären und bin in sein Büro. Und ich sage euch, ich habe ihm die Meinung gegeigt, wie er sie noch nie in seinem Leben gehört hat. Ich sage, wissen Sie, ich reiße mir hier unten den Piep auf und Sie drücken Ihren Piep hier in den Sessel, während ich hier unten rotiere. Und jetzt kommen Sie und wollen mir sagen, was ich hier unten zu tun habe. Wissen Sie was? Bei der Konkurrenz verdiene ich 500 Franken mehr. Und ich muss mir jetzt gut überlegen, ob ich zur Konkurrenz gehe. Und da habe ich die Tür zugemacht und bin gegangen. Ja. Und dann hatte ich einen anderen Auftrag in einer Zweigstelle auswärts. Boah, ich bin wieder ein bisschen runtergekommen. Und dann kam der Heilige Geist und hat gesagt, Dani, du bist ein völliger Idiot. Du hast dir gerade dein Todesurteil gesprochen. Du bist sowas von dumm. Du gehst jetzt zu deinem Chef, entschuldigst dich für diese rüpelhafte Attacke auf ihn und dann wirst du mal sehen, was passiert. Okay, ich wusste, mein Chef tut immer nach Feierabend noch ein bisschen Zeitung lesen und da war niemand mehr da, bin ich in der Hauptstelle, bin zu meinem Chef vorsichtig geklopft, mit hängendem Kopf, habe mich entschuldigt für mein Versagen. Er nahm mich auf die Seite, irgendwie mochte er mich, sonst wäre es wahrscheinlich aus gewesen. Irgendwie mochte er mich, nahm mich so an den Besprechungstisch und dann sagte er mir, Herr Rath, ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich freue mich über Sie. Ich habe richtig Freude an Ihnen. Wissen Sie, Sie sind emotional gesund. Sie können sich total ärgern und deshalb gehe ich davon aus, Sie können sich auch genauso freuen. Wow, das ist einigermaßen gut gegangen. Aber dann wurde er ganz ernst. Dann hat er mir gesagt, und er war so Oberst im Militär, und hat er mir gesagt, aber jetzt muss ich Ihnen etwas sagen. Wenn Sie das nächste Mal in so einer Situation sind, dann schlafen Sie zuerst eine Nacht drüber. Und dann kommen Sie zu mir. Und ich kann euch sagen, das ist mir eingefahren. Ich habe es nie wieder vergessen. Es ist für ein Prinzip in meinem Leben geworden. Heute, wenn mir irgendjemand ein E-Mail schreibt, was mich irgendwie ärgert oder so, ich schreibe ihm oft Post, wenn dann ein E-Mail zurück. Aber wisst ihr was? Dann speichere ich es unter Entwürfe. Also hoffentlich hackt niemand jetzt meine Entwürfe. Aber dann bleibt es dort drin und dann komme ich erst zur Ruhe. Und da vergeht ein Tag, manchmal vergeht eine Woche. Oft lösche ich es und manchmal formuliere ich es um und schicke es dann ab. Oder ich nehme den Telefonhörer und rufe jemandem an. Wisst ihr was? Es ist ganz wichtig, dass wir in den Momenten der Frustration lernen, weise zu sein. Und das bedeutet für mich, ich habe eine Grundsatzentscheidung getroffen. In dieser heißen Phase treffe ich keine spontanen Entscheidungen. Und das empfehle ich jedem. Triff in dieser heißen Phase, wo du nicht mehr warten kannst, wo du frustriert bist, wo die Ausdauer am Ende ist, genau in diesem Moment triff keine spontane Entscheidung. Fahr innerlich runter. Ich habe gelesen vor 2 Wochen von einem deutschen Psychiater, der sagt, die Menschen sollten mehr einmal pro Woche 3 Stunden im Wald spazieren gehen. Weil 3 Stunden im Wald, sagt er, hilft jedem Menschen, innerlich runterzufahren. Ich habe in meinem Leben oft Situationen gehabt, bei mir ist es nicht der Wald, bei mir war es meistens der Berg. Oder ist es oft, ich gehe ganz oft in solchen Situationen wirklich raus, laufen. Alleine. Und an einen Ort, wo es ruhig ist. Wo ich alleine sein kann mit Gott. Und das ist das Dritte. Ich suche die Gegenwart Gottes und das Gespräch mit ihm. Und dort hat mir ein Buch von Thomas Harry sehr geholfen. Die Kunst, sich selbst zu führen, heißt das Buch. Und er schreibt in diesem Buch davon, dass wir es lernen müssen, unsere Gefühle vor Gott zu formulieren. Und manchmal haben wir ja stille Zeit, aber die ist so still, dass wir es nicht aushalten. Das hat damit zu tun, dass in uns drin manchmal etwas kocht. Und dann wollen wir still sein, aber das ist eigentlich nicht die Art, wie Gott uns beauftragt. Lesen wir mal die Psalmen. Die Psalmen sind oft Verarbeitung von Gefühlen der Psalmisten. Da sprechen sie Gott ihr Herz aus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen. Ich mache das so oft, sogar oft schriftlich in meinem Tagebuch, wo ich es einfach aufschreibe, wenn ich mich zu wenig konzentrieren kann. Was geht gerade in mir ab? dann sage ich das Gott. Und wisst ihr was? In dem Moment, wo ich Gott sage, was in mir abgeht, beginnt oft schon er zu mir zu reden. Da entsteht wie ein Dialog. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, achte in der Wartezone besonders darauf, auf wen du hörst. Die Geschichte von Ismael beginnt mit einem tragischen Satz. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der wird nicht übersehen können, dass sich hier ein Stück weit einmal mehr die Urgeschichte der Menschheit abspielt. Aber ich möchte jetzt nicht auf das Verhältnis von Mann und Frau eingehen. Ich habe da mal drüber gepredigt, das könnt ihr nachhören. Was wir vor uns haben, geht hier uns alle was an. Egal, ob du Teenager, Jugendlicher, Junggeselle, im besten Alter bist, verheiratet, verwitwet, Single, aus Überzeugung, was auch immer. Hier geht es um Entscheidungen, die wir treffen. Und es geht darum, auf wen hören wir, welcher Stimme gehorchen wir. Und wenn wir das Leben Abrahams studieren, stellen wir fest, dass über seinem Leben so ein ganz zentraler Satz steht, der Satz, und Abraham glaubte dem Herrn. Und nach diesem Satz folgt eine Handlung des Gehorsams. Dieser Glaube Abrahams, der war ausgerichtet auf die Stimme Gottes. Wir finden das auch an vielen Stellen im Neuen Testament, wo dieser Satz dann wieder rezitiert wird. Und deshalb fällt am Anfang der Geschichte von Ismael dieser Satz von Sarah so besonders auf. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Jetzt entscheidet Abraham unter Druck aus Gehorsam gegenüber seiner Frau. Und ich möchte uns sagen, wir werden alle in unserem Glaubensleben in Situationen kommen, wo wir frustriert sind, wo wir am Boden liegen, wo es nicht vorwärts geht. Wo das Warten uns zu lange dauert. Und dann stellt sich die Frage, auf wen hören wir in diesem Moment? Also, wenn ich jetzt in dem Kindergottesdienst fragen würde, auf wen sollen wir denn hören in diesem Moment? Was würden die Kinder antworten? Jesus, weil Jesus ist immer richtig, oder? Also. Wenn ich die Erwachsenen frage, auf wen sollen wir hören, dann sagen sie mir, auf Gottes Stimme. Und wisst ihr, was die allermeisten Menschen machen im Zeitalter der Digitalisierung? Sie hören auf, genau, auf Google. Ha? Man geht hin und googelt mal sein Problem. Darf ich als Christ die Gemeinde wechseln? Eine Frage, die google ich dann, wenn es in meiner Gemeinde nicht mehr vorwärts geht. Wenn das Warten mühsam wird, auf den Durchbruch, auf den Aufschwung oder auf die finanzielle Veränderung. Ein junges Paar in der Wartezone vor der Hochzeit googelt, dürfen Christen Sex vor der Ehe haben? Und der junge Sportler, dem seine Muskeln nicht so richtig wachsen, der googelt, darf ein Christ Anabolika schlucken? Oder der Raucher googelt vielleicht, weil er es nicht schafft, frei zu werden, Christ sein und rauchen. Ich habe vor kurzem eine junge Frau getroffen, die hat mich gefragt, darf ich als Christen einen Nicht-Christen daten? Ja, wie soll man denn sonst jemanden kennenlernen, wenn es nicht vorwärts geht? Und ich weiß von einigen Menschen, die sich die Frage gestellt haben, darf ich als Christ Konsumschulden machen, weil ich will nicht Ewigkeiten warten auf das neue Auto. Liebe Freunde, vielleicht ist das ein bisschen überzeichnet. Vielleicht kannst du mit Google gar nichts anfangen. Du weißt jetzt gar nicht, von was der da vorne redet. Du bist ein Gesegneter. Du suchst lieber das Gespräch mit anderen Menschen. Auch hier kann es dir aber genau gleich gehen wie bei Google. Du hast nachher ein breites Spektrum von Antworten. Und am Ende bist du total verwirrt oder du nimmst dir einfach das, was am besten klingt. Was will ich damit sagen? Hör genau, achte genau, auf welche Stimme du hörst. Besonders, in den Wart- und Ausdauerräumen deines Lebens. Erstens, wir können die Verantwortung für unsere Entscheidungen niemals an andere delegieren. Ich muss jetzt ein bisschen kürzen. Entscheidungen sind immer ein Gegenstand des Glaubens zwischen mir und Gott. Eine Beziehungssache. Und Paulus schreibt in Römer 14, 23, alles aber, hört gut zu, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Abraham und Sarah haben sich gefragt, ist das noch legal? Ist das juristisch noch okay, mit der Hagar ein Kind zu zeugen? Und ja, es war in ihrer Gesellschaft juristisch okay, aber wisst ihr was? Es war vor Gott nicht okay. Abraham muss später zurückbuchstabieren. Er ringt mit Gott, dass Gott Ismael als seinen Sohn anerkennt und Gott anerkennt den Ismael nicht als seinen erstgeborenen Sohn an. Deshalb der nächste Punkt. Deshalb sollte Gott die erste und letzte Anlaufstelle für unsere Entscheidungen sein, ganz besonders in der Wartezone unseres Lebens. Das heißt nicht, dass wir nicht andere Menschen fragen dürfen um Rat. In Sprüche 12, Vers 15 lesen wir, der Weise hört auf Rat. Aber wir sollen genau achten, wo wir uns Rat holen. Ja, genau, der Weise hört auf Rat. Ist es auch angekommen? Okay, in Psalm 1 wird die Aussage von Sprüche präzisiert. Dort lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Die Antwort also auf die Frage, wen suche ich mir als Ratgeber, ist ganz einfach. Such dir Menschen, deren Leben verwurzelt ist in der Beziehung zu Gott und im Wort Gottes. Die dir helfen, Gott besser zu verstehen. Solche Ratgeber sollen wir durchaus suchen. Drittens, suche die Antwort auf deine Fragen selbst in der Bibel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, sagt der Psalm 119, Vers 105. Für alle, die es nicht sein lassen können, im Internet zu surfen, es gibt eine Alternative zu google.com, die heißt bibleserver.com. Also, wenn du mal ein Thema googeln willst, dann bibleserver.com. Höre auf die Stimme des Heiligen Geistes und nicht auf dein Herz. Das ist ein wichtiger letzter Ratschlag. Es gibt so einen Satz in unserer Gesellschaft, der auch sich unter Christen immer mehr breit macht. Und der heißt, hör doch einfach auf dein Herz. Tu, was dein Herz dir sagt. Ah, das hört sich so gut an. Ja, wenn ihr wüsstet, was mein Herz mir oft sagt. Ich persönlich glaube, es ist ein oft gut gemeinter Ratschlag. Aber ich glaube, dass darin einer der wirklich ganz großen Verführungen unserer Zeit liegt. Denn unser Herz ist nicht gleich die Stimme Gottes. Ganz im Gegenteil, die Bibel hat uns einige sehr ernüchternde Dinge über unser menschliches Herz zu sagen. Zum Beispiel 1. Mose 8, Vers 21. Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Oder Jeremia 17, 9. Es ist das Herz, ein trotzig und verzagtes Ding. Als Referenzpunkt ist unser Herz nicht so geeignet. Da braucht schon was Stabileres, was Verlässlicheres. Deshalb höre auf die Stimme Gottes. Gott spricht oft in dein Herz hinein. Vielleicht meinen wir das manchmal, wenn wir fälschlicherweise diesen Ausdruck höre auf dein Herz benutzen. Sag viel lieber, höre auf die Stimme Gottes. Und diese Stimme Gottes wird immer im Einklang sein mit seinem geschriebenen Wort. Und dann das Dritte, sei dir der Folgen von Fehlentscheidungen aus Ungeduld bewusst. Ich lasse diesen Punkt jetzt einfach weg. Ich habe die Predigt hinten ausgedruckt, sie ist viel zu lang, aber ich muss euch unbedingt den letzten Punkt noch bringen. Zu diesem Punkt einfach eine ganz kurze Story, die mir gezeigt hat, nicht nur Abraham und Sarai mussten unter den Folgen ihrer Fehlentscheidung leiden, sondern das gibt es heute auch noch. Es ist eine Botschaft, die wir nicht mehr gerne hören. Wir haben gerne eine Gnade, wo einfach Sünde keine Folge mehr hat und Fehlentscheidungen, aber es ist nicht so. Und ich habe einen jungen Mann, der hat mit mir studiert, gekannt und mitten im Studium sagt er vor allen Schülern, ich breche mein Studium ab. Ich habe eine Frau kennengelernt, die Bibelschule akzeptiert nicht, dass wir eine Beziehung haben, jetzt während der Bibelschulzeit, das war damals so, ich breche ab, ich lasse mir nicht in mein Leben hineinreden. Und während er das sagt, hatte ich einen ganz starken Eindruck, es war einer der ersten prophetischen Eindrücke, die ich hatte, und ich hatte ein Wort bekommen aus dem 1. Timotheusbrief, ihn zu warnen, dass wenn er sein gutes Gewissen von sich wirft, er im Glauben Schiffbruch erleiden wird. Und ich war total zerrissen mit mir selbst und bin, weil ich ihn so mochte. Ah, das war so ein Gölle-Typ, so ein richtiger Bürzer und hat mir einfach gefallen. Ich habe mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, du, wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du Schiffbruch erleiden, weil du gehst diesen Schritt ohne Jesus. Und er hat gesagt, Daniel, du hast recht. Ich weiß ganz genau, dass ich diesen Schritt ohne Jesus gehe. Aber weißt du, ich gehe nur einen einzigen Schritt ohne Jesus. Und danach können wir wieder gemeinsam weitergehen. Und er ist diesen Schritt gegangen und wir haben uns aus den Augen verloren. Später bin ich Pastor und habe in einer anderen Gemeinde ein Referat. Und dann kommt ein junger Mann auf mich zu. Es war dieser junge Mann. 5 Jahre später. Ich sage, du, wie geht's dir? Er sagt, du, ich habe eine echt krasse Zeit in meinem Leben. Ich habe geheiratet. Ich bin in dieser Zeit wirklich total weggekommen von Jesus. Dann ist meine Ehe zerbrochen. Und jetzt bin ich gerade wieder daran, Gott zu suchen. Also Fehlentscheidungen können enorme Auswirkungen auf unser Leben haben. Das Dritte, das Vierte. Richte in der Ausdauerzone deinen Blick auf Jesus und lass dich von den Vorbildern des Glaubens anfeuern. Im Hebräerbrief lesen wir, nachdem dort die ganzen Geschichten dieser Glaubenshelden aufgeführt sind, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Am letzten Wochenende war der legendäre Triathlon Iron Man auf Hawaii. Und übrigens, eine Schweizerin hat unter den Frauen gesiegt, ein Deutscher unter den Männern. Und ich habe ein Interview gelesen mit Patrick Lange, dem Sieger der Profikategorie bei den Männern. Und er hat in diesem Interview einen Moment beschrieben, wo er merkte, jetzt wird es kritisch, dieses Rennen zu gewinnen oder überhaupt zu überstehen. Und er hatte ein halbes Jahr zuvor in Frankfurt die Erfahrung gemacht, dass er zusammengebrochen ist und nicht mehr weiter konnte. Und dann sagte er, in diesem Moment habe ich mir den Vorsatz gefasst, meiner im Ziel auf mich wartenden Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Und ab diesem Moment ist er mit einer nie zuvor dagewesenen Bestzeit ins Ziel gelaufen. Das Geheimnis von Patrick Lange bestand in seinem Blick auf das Ziel. Und zwar nicht der sportliche Sieg stand im Vordergrund, sondern eine Beziehung. Und genau das sagt unser Schreiber des Hebräerbriefs. Wenn du in der Ausdauerzone deines Lebens durchhalten musst, dann musst du deinen Blick auf die Beziehung zu Gott fixieren. Es geht nicht einfach nur um des Sieges willen, sondern es geht um unsere Gottesbeziehung. Ich hatte vor kurzem das Gespräch mit einer jungen Frau, nicht aus unserer Gemeinde. Und sie hatte eine Beziehung mit einem nichtgläubigen Mann begonnen. Und sie fragte mich, Daniel, was sagt die Bibel dazu? Was meinst du dazu? Und ich habe sie zurückgefragt, du, was hat denn Gott dir dazu gesagt? Und am Ende des Gesprächs fragte sie, was scheint dir langfristig sinnvoller? In Einheit und Frieden deine Beziehung mit Jesus zu leben, die in den letzten Jahren so richtig stark geworden ist? Oder entgegen deinem inneren Wissen diese Beziehung weiterzuführen? Und plötzlich strahlte sie mich an und sagte, weißt du was? Jesus ist mir total viel wichtiger. Ich möchte alles im Leben verlieren, aber Jesus möchte ich nie verlieren. Und am selben Abend noch hat sie diese Beziehung aufgelöst. In der Ausdauerzone brauchen wir den Blick auf den, der alles für uns gegeben hat. Den Blick auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat uns geliebt bis in den Tod. Er hat sich hingegeben, um uns mit allem zu beschenken, was ihm gehört. Wir sind ihm wichtig. Gott ist nicht gegen uns. Er hat uns nicht das Glück verschlossen, so wie Sarai meinte, sondern Gott ist für uns. Und wenn er für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?